aber wir wollen uns über die einzelnen Aktien, über vier Stück unterhalten, die ich mitgebracht habe. Wir fangen mit Meta an, weil die sind die, die am meisten abgestraft wurden heute Nacht. Obwohl, man muss sagen, alle, die heute Nacht berichtet haben, die großen Konzerne, alle haben mit ihren Zahlen stark, also die Ergebnisse waren sehr gut, man hat positiv überrascht, man hat naja die Erwartungen übererfüllt, massive Steigerungen der Ergebnisse, aber trotzdem waren die Aktienkursentwicklungen danach sehr unterschiedlich. Und was ich euch hier vom Kurs her erstmal zeige, das ist hier von Lang und Schwarz, weil die auch nach Handelsschluss noch weiter Kurse stellen und auch heute Morgen schon Kurse stellen. Da hier sieht man also, wie sich die Aktie über Nacht entwickelt hat, weil die amerikanischen Märkte sind hier noch zu, da kann ich es jetzt noch nicht direkt abgreifen. Deshalb hier den Umweg über Lang und Schwarz. Ne? Und da sieht man, dass seit dem Schlusstag vorgestern, ich nehme den hier, dann hat man die gesamte Bewegung des gestrigen Tages und heute Morgen mit drin. Dann haben wir bei Meta einen Kursrutsch von roundabout 10%. Das ist viel für so einen großen Konzern, ne? Das ist richtig. Da werden etliche Milliarden werden da mal an Marktkapitalisierung verbrannt. Und das, obwohl der Umsatz um 33% gestiegen ist, Betriebsergebnis plus 30%. Aber es gab ein anderes Thema, das bei Meta negativ gesehen wird, bei den anderen interessanterweise nicht, nämlich das Thema der Investitionen. Das ist, was wir ja schon seit Monaten diskutieren, dass die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz alles, was man aktuell an Gewinnen hat, auffrisst oder überkompensiert, sogar mehr als auffrisst. Und bei Meta ist das besonders, achtet mal da besonders negativ drauf, weil die es richtig übertreiben, die hauen richtig einen raus. 140 Milliarden Dollar wollen sie jetzt 2026 ausgeben, nochmal 10 Milliarden mehr, als man ohnehin schon angekündigt hat. Und dabei verdient man so viel Geld ja gar nicht, dass man das sich leisten könnte, denn dadurch wird jetzt der freie Cashflow, also das, was wirklich an Kohle übrig bleibt, negativ. Also alles, was man bisher, was man jetzt einnimmt in 2026 an freiem Geld, wird komplett ausgegeben in die Investitionen. Der freie Cashflow, deshalb wird er hier leicht negativ. Ne? Freie Cashflow, das ist also alles, was man reinnimmt, und das sind die Investitionen auch schon abgezogen, was dann übrig bleibt. Also hier, wenn die, sag mal, die hatten hier in 2025, haben sie knapp 70 Milliarden ausgegeben für Investitionen, und dann blieb immer noch 46 Milliarden freier Cashflow übrig. Ne? Also man muss die sozusagen zusammenzählen, und dann sieht man, was die insgesamt an Cashflow hatten, an Geld eingenommen haben, und nachdem sie dann ihre Investitionen getätigt hatten, ihre 70 Milliarden, blieben immer noch 46 Milliarden Geld übrig, mit denen sie Aktienrückkäufe machen konnten oder andere Dinge. Aber jetzt in 2026 dreht sich das um, da haben sie etwa 140 Milliarden an Einnahmen, also an, ja, die reinkommen an Geld, aber die hauen sie auch komplett raus und sogar mehr als sie einnehmen raus für die Investition. Bleibt also nichts übrig, kein Gewinn, kein Geld für Aktienrückkäufe übrig. Und das ist noch gar nicht die ganze Wahrheit, ne? Denn man muss ja dazu sagen, dass das dass bei dieser Berechnung ein wesentlicher Posten fehlt, und das ist der Posten der Stock-Based Compensations, also die Aktienoptionen, wo man sich also nochmal als, wo die Vorstände, die Führungskräfte, die Mitarbeiter auf hohen Ebenen nochmal bedienen, nochmal Aktienoptionen bekommen, was dann am Ende für den Aktionär wie eine Entnahme, Geldentnahme ist, die so ein bisschen versteckt ist, aber ich rechne die immer gerne mit rein und gucke da, zieh die mit ab, und das sind eben nochmal so um die 24 Milliarden, die da vermutlich, erwartet man, hier auch nochmal abgezogen werden, also dann kommen wir hier auf ja ein deutlich negatives, da sind wir vielleicht bei 25, 26 Milliarden negativen freien Cashflow. Und das ist natürlich für Meta ein Problem. Warum bei Meta besonders? Weil Meta abhängig ist von seinen Werbeeinnahmen. Die haben sonst nichts. Ne? Das Einzige, mit was Meta Geld verdient, ist Werbung, ne? Also Anzeigenschaltung. Die haben sonst nichts. Die anderen Spieler, ob das Microsoft ist, ob das Google ist, ob das Amazon ist, die haben noch ganz wesentlich, nicht beispielsweise, wesentlich ihre Cloud-Umsätze. Ne? Also, dass die Unternehmen der Welt und alle möglichen Leute ihre Daten in der Cloud speichern, ihre Programme in der Cloud laufen lassen und sie stellen die Rechenzentren zur Verfügung. Damit verdienen die sich dumm und durstig. Also Amazon, Riesenumsätze, vergesst, nicht ganz vergessen, aber da macht das, was wir als Amazon kennen, ne, dass du da irgendwie deine Socken kaufst, das macht nur noch einen Teil aus. Der große, entscheidende Punkt ist die Cloud, AWS und eben auch bei Google und bei Google auch inzwischen ein Chip-Produzent, der Chips verkauft, ne, und natürlich auch Cloud-Business, ebenfalls wie Microsoft. Das heißt, die haben noch ganz andere Zuwerbeeinnahmen, die sie auch haben sie eben noch ein riesen zusätzliches Geschäftsfeld. Meta hat nur die Werbeeinnahmen und da sagt man, Leute, das ist ein bisschen dünn. Bei den anderen verstehen wir ja, dass sie die in große Investitionen machen. Die werden ja, weil das geht ja auch in die Server rein, da werden die auch unglaublich zukünftig Geld mitverdienen. Viel mehr Leute wollen in die Cloud rein und werden noch mehr Geld bezahlen. Aber ob die mehr Werbung bei euch schalten, lohnt sich das denn überhaupt für euch? Werdet ihr da jemals Geld mitverdienen? Bei den anderen ja, bei ihr schwierig. Ja, und dann kommt natürlich bei Meta noch ein ganz anderes Thema dazu, dass denen nämlich langsam der Kittel eng wird und das ist gar nicht verkehrt, offen gesagt. Man hört immer mehr, Australien war ja Vorreiter, die ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16, was glaube ich, eingeführt haben. Was natürlich bei Meta natürlich voll durchschlägt. Ne? Kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp für, ich weiß nicht, ob WhatsApp betroffen ist, aber kein Social Media für Jugendliche unter 16. Das sind Millionen Konten, die da wegfallen, Millionen Kunden auch, die da wegfallen und damit Millionen Umsätze, die da wegfallen. Und das muss man dazu sagen, nach dem, was man jetzt hört, naja, die umgehen das und das ist, das machen sich lächerlich und es geht gar nicht so einfach. Ne, die werden nachschärfen. Ne? Es wurden ja schon Millionen Konten wurden offline gestellt, also die fehlen auf jeden Fall. Dass es viele gibt, die dann clever sind und das austricksen, das mag sicherlich so gehen. Da wird man dann wieder auch neue Regeln erfinden, neue Überwachung. Möglichkeiten, wird das als Grundlage nehmen, oh, seht ihr, die betrügen ja, da müssen wir ja viel mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen, da brauchen wir eine biometrische Identitätsfeststellung, das wird das nächste sein, ne? Deshalb machen sie jetzt, oh, guck mal, Australien, haha, es funktioniert ja gar nicht mit der Sperre, haha, ja, dann müssen wir einen Schritt weitergehen, dann brauchen wir die biometrische Kontrolle, ne? Dann brauchen wir Fingerabdruck und so weiter, ne? Know your customer, dann kommst du nicht mehr anonym ins Internet rein, das ist ja das Ziel am Ende, ne? Da geht es nicht um die Jugendlichen, da geht es darum, das als Vorwand zu nehmen, um dann die biometrische Kontrolle einzuführen. Aber egal, erstmal ist es Umsatz. Verlust für Meta. Damit fehlen den Kunden, damit fehlen den Klicks, damit fehlen den Werbeeinnahmen. Ja, das Gleiche geht jetzt weiter. Norwegen denkt auch darüber nach. Griechenland denkt darüber nach. Großbritannien, da wurde gerade abgelehnt, aber die machen schon den nächsten Anlauf. In Deutschland denkt man darüber nach. Und sagen wir mal so, die westliche Welt denkt darüber nach. Die gesamte Werbegruppe, Zielgruppe der Jugendlichen von den sozialen Medien abzusaugen. Naja, und wer als Kind und Jugendlicher noch nicht permanent mit den sozialen Medien infiltriert war, der wird vielleicht auch später nicht so wahnsinnig viel Zeit mit verbringen, wie er sonst mit verbringen würde. Der wird da vielleicht vorsichtiger mit rangehen. Also das ist durchaus eine gefährliche Entwicklung für Meta in dem Bereich. Und wir sehen das auch direkt schon, dass hier, jetzt haben wir gerade mal bei Australien angefangen, man sieht aber, dass erstmals überhaupt bei Meta die Anzahl der Leute, die auf Facebook aktiv sind, sinkt. Das war bisher immer, obwohl, ich meine, 3,5, 3,6 Milliarden Menschen, also die halbe Menschheit ist ja schon bei aktiv, aber das werden jetzt nicht mehr, sondern erstmals weniger. Das hängt wahrscheinlich auch mit diesen Sperren zusammen, auch mit den Sperren im Iran und so was. Ja, aber das sieht man. Es geht nicht mehr nach oben. Das heißt, die Anzahl der Kunden, die bei Meta gucken, wird weniger. Und damit natürlich auch die Werbeeinnahmen. Ne? Also das ist ein Problem, wenn ich nicht mehr Kunden bekomme, sondern habe weniger Kunden, ist das schmerzhaft, wenn das mein einziges Geschäftsmodell ist. Dazu kommt, dass sie zunehmend unter Druck der Justiz geraten, weil die auch sagen, Freunde, was macht ihr da eigentlich? Der soziale Druck, der Druck der Gerichte wird immer größer. Gerade gab es ja dieses aufsehenerregende Urteil in den USA, wo Meta und Google zu Millionenstrafen erstmal verurteilt wurden. Das ist noch nicht durch, da wird es noch Revisionen geben, aber es wird auch viele Folge Klagen geben, weil man sagt, ihr habt die Leute süchtig gemacht und zwar absichtlich und das wusstet ihr. Ihr habt eure Algorithmen so gemacht, dass die süchtig werden. Ihr seid für deren Elend mitverantwortlich. Dafür müsst ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist auf jeden Fall ein Damoklesschwert, wo Milliardenklagen im Raum stehen und mögliche Schadensersatzzahlungen kommen könnten. Ob es kommen oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber es ist auf jeden Fall eine Unsicherheit, die weiter und zwar über längere Zeitraum, das wird ja sich über Monate und Jahre ziehen, über Meta hängen bleibt. Dazu kommt natürlich auch noch dieses Thema, ne? Das ist ja, was Reuters Ende letzten Jahres ganz groß gebracht hat und also die großen Medien alle auch darüber berichtet haben, dass interne Dokumente von Meta zeigen, dass sie sich sehr wohl bewusst sind, dass 10% ihres Umsatzes 10% ihres Umsatzes, wir reden ja jetzt hier über richtig Geld und sie haben ja sonst nichts anderes als Werbeeinnahmen, dass 10% ihrer Werbeeinnahmen, ihres Umsatzes, ich lese es hier von Reuters runter, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Reuters vorliegen, rechnete Meta damit, also sie wissen selbst, dass 10% ihres Umsatzes im Jahr 2024 aus Anzeigen für Betrugsmaschen und verbotene Waren stammen würden, also betrügerische Umsätze. Der Social-Media-Riese Meta schätzt intern, dass seinen Nutzern täglich 15 Milliarden betrügerische Anzeigen auf seinen Plattformen angezeigt werden. Zu seinen Maßnahmen gegen mutmaßlich betrügerische Werbetreibende gehören unter anderem die Erhebung eines Aufschlags für Anzeigen sowie die Veröffentlichung von Berichten. Das heißt, die sperren nicht etwa die Betrüger, sondern nehmen von den Betrügern mehr Geld. Also du bist ein Betrüger, na, das ist nicht schlimm, kostet aber mehr. Leute, wenn hier die Gerichte nicht vorgehen, wenn hier nicht massive Strafzahlungen gegen Meta entstehen, dann weiß ich auch nicht, wie man überhaupt noch einen Rechtsstaat für verteidigen kann, überhaupt noch sagen kann, wir hätten einen Rechtsstaat. Und übrigens, wir selbst klagen gegen Meta, wir haben gerade ein Strafverfahren gegen Meta laufen, genau wegen diesen Geschichten, genau wegen diesen Fake-Profilen, die sie mit meinem Gesicht gemacht haben. Und wir haben gerade die Klageerwiderung bekommen. Bin mal gespannt, wie das Spiel weitergeht. Aber genau die Nummer, und ich bin ja nicht der Einzige, es geht ja vielen so, und da wird die nächste Welle kommen. Und das ist für Meta nicht lustig. Das ist da ist richtig Umsatzgefahr für Meta drin, was da kommt aus diesen Prozessen heraus. Und das bei den hohen Investitionen, die sie tätigen, entsprechend ist es auch natürlich risikohaft für die Aktie. Und hier sehen wir den Aktienkurs auf der längeren Sicht. Hier sehen wir zwar, und zwar haben wir hier ich glaube, hier habe ich einen Wochenchart, wenn ich es richtig sehe, genommen. Da haben wir den Aufwärtsbewegung. Jetzt ging es aber deutlich runter, ne, von 750 auf knapp 500. Und jetzt kam es wieder hoch, aber jetzt ist dieser Abschlag von heute Nacht ist noch gar nicht drin. Also wir sind jetzt hier wieder bei 600 in etwa. Und die Tendenz geht eher nach unten, im Gegensatz zu den anderen, zu denen wir gleich kommen. Und hier kommt noch ein ganz spannender Aspekt hinzu, den ich euch gerne auch mal in der Vergangenheit auch schon ab und zu mal, aber auch in dem Fall hier nochmal ans Herz legen möchte, nämlich das Thema der Analysteneinschätzung. Wilde Grafik, aber ganz harmlos. Und man kann nicht hoch genug einschätzen, welche Auswirkungen die Analysten und ihre Psychologie und die Art und Weise, wie Analysten auch Entscheidungen treffen, Auswirkungen auf die Aktienkurse haben. Es ist so ein bisschen sich gegenseitig beschleunigendes System. Einfach ausgedrückt, ein Aktienkurs steigt. Man muss sich in die Rolle der Analysten versetzen. Als Analyst, man möchte ja ungern falsch liegen. Man soll für die nächsten Monate sagen, wo wird denn der Aktienkurs stehen? Die eigenen Sales-Leute im eigenen Haus. Sales-Leute sind die, die dann mit Kunden sprechen und denen Aktien verkaufen wollen. Die brauchen natürlich höhere Kursziele idealerweise, weil die sagen können, hey Mensch, guck mal, kauf mal Meta. Unsere Analysten sagen, das Kursziel ist 20% höher, musst du kaufen, ist zu billig, wird steigen. Also eigentlich haben Analysten immer den Ansporn, die Kursziele etwas höher zu haben als der Aktienkurs, damit man eben auch sagen kann, ja, außerdem, naja, die werden ja im nächsten Jahr mehr Geld verdienen, dann ist es für immer mehr wert, also müssen die ja in der Zukunft auch mehr wert sein als heute. Also die Prognosen sind höher, als sie heute sind und die nimmt man regelmäßig gerne mit nach oben. Das ist so das Idealbild. Manchmal liegt man falsch, der Kurs fällt und dann will man das erst lange nicht wahrhaben. Wir sehen es zum Beispiel hier, als hier Meta steigt, immer weiter an, Meta steigt. Die Analystenprognose war erst hier, sagen wir bei, was waren es hier, sagen wir, knapp unter 600, dann steigt der Kurs an. In dem Moment, wo der Kurs aber hier so nah rankommt, sagen sich die Analysten, oh, jetzt ist aber schon nah dran, jetzt können wir das Kursziel hochnehmen, weil sonst überholt uns ja der Kurs. Wie wollen wir dann auch die Aktie verkaufen? Wenn wir sagen, Kursziel 600, der Kurs ist ja schon bei 600, dann müssen wir höher nehmen, ne? Weil sonst kauft die ja keiner. Außerdem, naja, wenn er jetzt schon bei 600 ist, in einem Jahr wird es ja mehr sein, also gehen wir mit hoch. Nehmen dann die Kursziele nach oben. Und was sagt dann der Algorithmus in den Märkten bei den Anlegern? Oh, das Kursziel bei Meta wurde von der UBS nach oben genommen. Eine Heraufstufung, wir müssen kaufen. Und dann als nächstes, der Kurs geht nach oben, kommt das nächste Haus, oh, der Kurs ist nach oben, ich muss auch anpassen, dann kommt die nächste Meldung, die Citigroup nimmt das Kursziel nach oben und wieder kommt der Algorithmus am nächsten Tag, oh, Citigroup, Heraufstufung, wir müssen kaufen und so weiter und so weiter. Und dann geht der Kurs nach oben und dann müssen die nächsten erhöhen und so rollt sich das nach oben. Blöderweise funktioniert das eben auch andersrum. Dann geht der Kurs entsprechend runter. Jetzt haben wir die Situation, dass wir hier bei Meta eine sehr große Diskrepanz haben. Das war noch von Sommer letzten Jahres, hatten die Analysten die Kursziele hochgenommen in Richtung 900. Und ja, und dann kam der Aktienkurs aber plötzlich, der ist nicht mehr so mit angestiegen, ne, sondern kam unter Druck. Anfangs hat man sich da noch nicht irritieren lassen, weil man wie ungern nach unten korrigiert. Ungern will man, weil man ja erst hochgenommen hat, das nach unten sagen, Mensch, lag ich falsch, ich muss jetzt schon wieder runternehmen. Warte mal, das kommt schon wieder. Aber irgendwann ist der Abstand zu groß und man sagt, Mist, jetzt müssen wir, so wie hier auch, ne? Obwohl man die hohen Kursziele hat, die Aktie fällt, man hält es eine Weile durch und irgendwann sagt man, wir müssen runter. Dann nimmt man die Kursziele runter und dann bricht der Kurs noch weiter ein, weil die Analysten die Kursziele senken. Also das ist dann der Auslöser für weitere Kursrückgänge, bis irgendwann der Kurs so tief ist, dass es nicht mehr weiter fällt, dass es dann trotz vielleicht neutral oder noch leicht sinkender Analysteneinschätzung trotzdem ansteigt. Dann halten die erstmal still, die Analysten, die nehmen nicht gleich hoch, weil der Abstand ist noch zu groß. Dann geht's näher ran und erst wenn dann hier praktisch das Kursziel fast wieder erreicht ist, dann fängt man an, die Kursziele wieder hochzunehmen und damit auch die Aktienkurse weiter mit hochzuziehen. Und da hat man es dann ganz hochgetrieben und dann aber Seitwärtsbewegung. Und hier blieb dann ebenfalls die Seitwärtsbewegung. Dann kam der Aktienkurs etwas unter Druck. Man hat aber noch nicht reagiert, man hat sie noch nicht runtergenommen und erst dann, als es hier richtig runterkam, dann kamen hier auch die Abstufungen weiter, mit neue Abstufungen nochmal runter. So, und jetzt wieder Stabilität. Es geht wieder hoch, oh, durchatmen, man nimmt es wieder ein bisschen hoch, aber jetzt kommt auch wieder massiv Druck drauf. Das heißt, der Aktienkurs ist massiv runter. Wir haben einen Unterschied hier. Das sehen wir auch hier, ne, in dem Grünen. Man hat einen großen Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs und den Prognosen. Und dann geht es schon los, dass man anfängt zu senken. Und jetzt sind wir hier wieder bei 600. Die Analysten fangen bereits an zu senken. Und jetzt kommt wieder Druck auf den Kurs auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Analysten jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ihre Prognosen weiter nach unten nehmen, um einfach auch wieder näher an den Kurs ranzukommen, ist relativ hoch. Nicht garantiert, aber relativ hoch. Also es ist wahrscheinlicher, dass die nächsten Analysteneinschätzungen nach unten gehen, als dass sie nach oben gehen. Die werden jetzt nicht im fallenden Kurs plötzlich ihre Kursziele hochnehmen. Also kommt von der Seite her keine Unterstützung für die Aktie. Oh, die UBS hat die Kursziele angehoben oder Goldman Sachs, sondern erst wird's, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass demnächst die ersten Herabstufungen kommen. Die sagen immer noch, das ist ein Kauf, ne? Die sagen dann, naja, jetzt ist der Kurs bei 600 oder 550, ja, das Kurs aber 800 ist die locker wert, aber es ist weniger als früher. Vorher haben sie gesagt 900, jetzt sagen sie vielleicht 800 und dann heißt es, ist zwar immer noch ein Kauf, aber Goldman hat sein Kursziel gesenkt. Und dann lesen die Algorithmen, oh, das Kursziel wurde gesenkt, das ist negativ, wir müssen verkaufen. Und dann kommt wieder Druck auf den Markt, es geht weiter runter und sie müssen ihre Kursziele weiter anpassen. Also damit kann auch so eine Lawine nach unten ausgelöst werden, die zu immer weiter fallenden Kursen führt. Also für Meta ist es momentan eine ungünstige Situation. Meta ist unter all den Aktien, die wir jetzt uns anschauen, den vieren, die am wenigsten attraktive, was dieses Setup hier angeht, sei es der Analysten, sei es ihrer extrem hohen Ausgaben, wo man nicht weiß, wo soll das Geld dafür eigentlich herkommen, und diese Gefahr für das Geschäftsmodell, gerade was die Betrugsthemen oder die Gerichtsthemen angeht.